请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International zum Auftakt des Jahres 2025. Am Mikrofon begrüßt Sie Shangling Postel-Holz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 1. Januar 2025 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller, heute mit der bewegten Geschichte der taiwanischen Anti-Atomkraftbewegung, die Linkjian-Yuan von der Umwelt-NGO Green Citizen Action Alliance im Interview mit Juliane erzählt. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Yilong Huang über seine Teilnahme an der Anchor Innovation Summit, die Mitte Dezember stattfand. Veranstaltet wird es von dem Unternehmen Anchor Asia bzw. Anchor Taiwan, dessen Mission es ist, grenzüberschreitende Verbindungen und branchenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Präsident Blei betont Demokratie und Einheit in Neujahrsansprache. Taiwan begrüßt das neue Jahr mit spektakulären Feuerwerken. KMT-Vorsitzender fordert Frieden durch gegenseitigen Respekt. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te hat heute seine erste Neujahrsansprache gehalten. Unter dem Motto »Mit Demokratie nationale Stärke aufbauen, Taiwans Weg in die Zukunft« betonte er die Bedeutung der Demokratie als Grundlage für Taiwans Entwicklung. Der Präsident blickte auf die Herausforderungen des vergangenen Jahres zurück, darunter Naturkatastrophen wie Erdbeben und Taifune, sowie auf die Erfolge Taiwans bei internationalen Wettbewerben, wie den Olympischen Spielen in Paris und der WBSC Premier 12 2024 Baseball-Weltmeisterschaft. Diese Leistungen hätten Taiwans Mindset und Kultur weltweit sichtbar gemacht. Für 2025 fordert er, diesen Weg fortzusetzen und Taiwans Erfolgsgeschichten weiterzuschreiben. In Bezug auf die innenpolitischen Spannungen, insbesondere die umstrittenen Gesetzesänderungen zur Steuerverteilung, rief Lai die politischen Parteien zur Besonnenheit auf. Er betonte, dass Konflikte durch Verfassungsmechanismen wie Überprüfungen im Parlament oder Entscheidungen des Verfassungsgerichts gelöst werden sollten. Demokratie sei der einzige Weg, um Taiwans Herausforderungen zu bewältigen. Im wirtschaftlichen Bereich wies der Präsident darauf hin, dass Taiwan seine wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit über die Hightech-Industrien hinaus verbessern müsse. Unterstützung bräuchten vor allem traditionelle Industrien sowie kleine, mittlere und Kleinstindustrien bei der vollständigen Einführung von Technologieanwendungen und der Implementierung digitaler Technologien. Erstrebenswert seien Netto-Null-Transformation und die vorteilhafte Nutzung der Halbleiter- und KI-Industrie, um demokratische Länder miteinander zu verbinden und demokratische Lieferketten zu stärken. Abschließend betonte der Präsident die Bedeutung von Einheit und Zusammenarbeit zwischen Zentralregierung, lokalen Behörden und allen politischen Parteien. Er rief dazu auf, die Interessen der Bevölkerung in den Mittelpunkt zu stellen und Taiwans Position in einer sich wandelnden Welt mit Zuversicht und Stärke zu behaupten. In der Silvesternacht erstrahlte der Himmel über verschiedenen Städten in Taiwan in beeindruckenden Feuerwerken, um das Jahr 2025 zu begrüßen. Die sechsminütige Feuerwerksshow am Wahrzeichen Taipei 101 stand unter dem Motto Team Taiwan Champion und feierte den historischen Sieg des taiwanischen Baseballteams bei der WBSC Premier 12 in Tokio im November 2024. Darüber hinaus wurde eine Lichtshow des kanadisch-amerikanischen Künstlers Bernard Cheng präsentiert, die Porträts von 8 namhaften taiwanischen Athleten auf dem 101 zeigte, die dieses Jahr besonders siegreich waren. In Neu-Taipei erleuchteten über 30.000 Feuerwerkskörper und eine Lichtshow über der Danshui-Flusslandschaft. Das sogenannte Shining New Taipei 1314 Feuerwerk dauerte genau 13 Minuten und 14 Sekunden, was wegen der phonetischen Ähnlichkeit zu dem Ausdruck Yi Shen Yi Shi, ein langes Leben, symbolisieren soll. Die Veranstaltung zog rund 48.000 Menschen an, die das Spektakel von beiden Ufern des Flusses aus verfolgten. Höhepunkt war der Auftritt der K-Pop-Gruppe Super Junior, die mit ihren Songs und Tänzen die Menge begeisterte. Die Feierlichkeiten in Neu-Taipei dienten auch als Auftakt für die bevorstehenden World Master Games 2025, die in Taipei und Neu-Taipei stattfinden werden. Bürgermeister Hoyo-i betonte die Bedeutung der Veranstaltung und wünschte allen ein erfolgreiches neues Jahr voller Hoffnungen und neuer Möglichkeiten. Parteivorsitzender der oppositionellen Kuomintang, Eric Chu, betonte heute in seiner Rede bei der traditionellen Flaggenzeremonie zum Neujahr, dass das Jahr 2025 ein Jahr des Friedens sein sollte. Er erklärte, dass Frieden nur durch die Einhaltung demokratischer Prinzipien erreicht werden könne, bei denen die Mehrheit die Minderheit respektiert und umgekehrt. Für die Beziehungen zwischen Taiwan und China forderte er, Gemeinsamkeiten zu suchen und Unterschiede zu respektieren, um eine friedliche Zusammenarbeit zu ermöglichen. An der Zeremonie nahmen neben Chu auch der ehemalige Präsident Ma Ying-jeou, KMT-Vizevorsitzender Andrew Xia und weitere hochrangige Parteimitglieder teil. Chu kritisierte die aktuelle Regierung unter Präsident Lai Ching-te und warf ihr vor, durch ständige politische Konflikte Unruhe im Land zu stiften. Er rief dazu auf, die demokratischen Regeln zu respektieren, um Harmonie zwischen Zentral- und Lokalregierungen sowie zwischen den politischen Parteien zu fördern. Chu betonte außerdem die Bedeutung der gemeinsamen kulturellen und ethnischen Wurzeln zwischen Taiwan und China. Er erklärte, dass beide Seiten zur chinesischen Kultur gehörten, sich jedoch in ihren politischen Systemen unterschieden. Nur durch das Prinzip Gemeinsamkeiten suchen, Unterschiede respektieren, könnten beide Seiten eine friedliche Zukunft gestalten. Der Vorsitzende der Taiwan-Volkspartei TPP, Ke Wen-tse, ist heute offiziell von seinem Amt als Parteivorsitzender zurückgetreten. Der Schritt erfolgte, nachdem die Staatsanwaltschaft in Taipei Ke und 10 weitere Personen wegen Korruption, Vorteilsnahme und Untreue im Zusammenhang mit dem Core Pacific City Project und politischen Spenden angeklagt hatte. Die Anklage fordert eine Haftstrafe von insgesamt 28,5 Jahren für Ke. Trotz der Vorwürfe leitete Ke persönlich die heutige Sitzung des erweiterten Zentralkomitees der Partei, in der sein Rücktritt bestätigt wurde. Nach der Sitzung erklärte Parteimitglied Jiang He-shu, dass Ke seinen Rücktritt als Vorsitzender mit der Notwendigkeit begründete, sich auf die anstehenden Gerichtsverfahren zu konzentrieren. Ke bleibe jedoch lebenslanges Parteimitglied und wolle weiterhin als Freiwilliger für die Partei tätig sein. Das Zentralkomitee der TPP wählte daraufhin Huang Guochang, den Fraktionsvorsitzenden der Partei im Parlament, einstimmig zum kommissarischen Parteivorsitzenden. Am Neujahrstag veröffentlichte das chinesische Militär ein Musikvideo mit dem Titel Chinesen, Zhongguoren, gesungen von dem Hongkonger Star Andy Lau. Das Video kombiniert militärische Trainingsaufnahmen mit kulturellen Elementen, darunter Szenen von Lau bei einem Konzert und Interviews mit chinesischen Studenten in Taiwan. Auch ein umstrittenes Interview des ehemaligen taiwanischen Marinekapitäns Lu Lishi auf einer chinesischen Luftfahrtmesse wurde eingeblendet. Die Botschaft des Videos betont die Einheit der chinesischen Kultur und fordert dazu auf, stolze Chinesen zu sein. Die Veröffentlichung des Videos löste in Taiwan unterschiedliche Reaktionen aus. Die regierende Demokratische Fortschrittspartei kritisierte das Video als Teil der chinesischen Vereinigungspropaganda. Der Abgeordnete Wang Dingyu warnte vor der versteckten Bedrohung hinter solchen kulturellen Botschaften, die gleichzeitig mit militärischen Drohungen einhergehen. Die oppositionelle Kuomintang hingegen rief dazu auf, das Video mit Gelassenheit zu betrachten. Der Abgeordnete Niu Xuting erklärte, dass solche Propagandavideos ein übliches Mittel der chinesischen Regierung seien und keinen Einfluss auf die Stabilität Taiwans hätten. Er betonte, dass Taiwan sich auf die Stärkung seiner Demokratie und die Lösung interner Probleme konzentrieren solle. Die Taiwan-Volkspartei kritisierte das Video ebenfalls und warf China vor, kulturellen Austausch zu schädigen, indem es Musik mit militärischen Botschaften vermische. Die Partei forderte sowohl China als auch die taiwanische Regierung auf, den Dialog wieder aufzunehmen, um Spannungen zu reduzieren und eine friedlichere Beziehung zwischen beiden Seiten zu fördern. In Taiwan ist heute ein nationaler Aktionsplan zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen gestartet. Die Regierung arbeitet dabei bereichsübergreifend mit den Sektoren Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit zusammen. Ziel ist es, die Ausbreitung von Resistenzen zu verlangsamen und den verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika zu fördern. Laut der Gesundheitsbehörde gehört Antibiotikaresistenz zu den 10 größten Gesundheitsbedrohungen weltweit. Die Sprecherin des Krankheitenkontrollamts Chen Shuhui erklärte, dass Antibiotika in der Medizin unverzichtbar seien. Wenn jedoch Resistenzen entstehen, könnten selbst erfolgreiche Behandlungen durch Infektionen wie Sepsis lebensgefährlich werden. Der Plan umfasst Maßnahmen wie die Überwachung des Antibiotikaeinsatzes in Krankenhäusern, Schulungen für medizinisches Personal und Programme zur Infektionskontrolle. Auch die Lebensmittelsicherheit wird gestärkt. Die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde will die Herstellung und den Import von Antibiotika überwachen, Qualitätskontrollen durchführen und die Bevölkerung über den sicheren Umgang mit Medikamenten aufklären. In der Landwirtschaft plant das Ministerium, den Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung zu reduzieren und alternative Methoden zu fördern. Heute bleibt die Börse wegen Neujahr geschlossen und ist morgen wieder geöffnet. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 1. Januar 2025. Heute zum Neujahrstag ist es in Taiwan bewölkt und regnerisch mit Temperaturen von 16 bis 19 Grad im Norden und 17 bis 22 Grad im Süden. In der Nacht könnte es vielerorts noch regnerischer werden. Und nun die Aussicht für morgen, den 2. Januar. Die erhöhte Regenwahrscheinlichkeit bleibt auch morgen erhalten. Die Temperaturen sinken auf Tiefsttemperaturen von 15 Grad auf der Hauptinsel und 12 Grad auf den vorgelagerten Inseln. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 1. Januar 2025 von Radio Taiwan International. Weiter geht's im Programm mit Taiwan in Bewegung.
Hallo und herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Hier sprechen wir über Themen, die Menschen in Taiwan bewegen und mit Menschen, die etwas in Taiwan bewegen wollen. Am Mikrofon begrüßt euch wie in jeder Woche Juliane Miller. Wir haben in dieser Sendung bereits viel über das Thema Atomkraft in Taiwan geredet. Heute beschäftigen wir uns mit der Geschichte der Atomkraftbewegung in Taiwan. Wie hat sie sich im Laufe der Zeit entwickelt? Mit welchen Mitteln kämpft sie für ein atomfreies Heimatland? Und was für Slogans ruft man hier eigentlich bei Anti-Atom-Demonstrationen? Dafür habe ich erneut mit Lin Zhengyuan von der Umwelt-NGO Green Citizen Action Alliance gesprochen.
Die Atomkraftbewegung hat sehr früh angefangen. Das hat tatsächlich etwas mit dem amerikanischen Präsidenten Eisenhower zu tun und seiner Adam for Peace-Rede vor den Vereinten Nationen 1953 zu der friedlichen Anwendung von Kernkraft. Damals, durch diese Rede, hatte die ganze Welt Interesse an nuklearer Technologie. Gleichzeitig gab es auch Stimmen, die sich gegen Atomkraft richteten. Weltweit gab es das. Die frühe Atombewegung von Taiwan wurde von dem Three Mile Island Reaktorunfall und von Tschernobyl beeinflusst. Damals sind viele Studenten aus Taiwan zum Studium in die USA gegangen. Während sie dort studierten, haben sie von dem Three Mile Island Reaktorunfall erfahren. Sie hörten von Oppenheimer, dem Vater der Atombombe, der nach der Erfindung der Atombombe die Gefahr von Nukleartechnologie erkannte. Als die Studenten zurück nach Taiwan kehrten, wurden einige von ihnen Professoren und Intellektuelle. Einer der wichtigsten von ihnen war der Physiker Zhang Guolong. 1971 kam er von den USA zurück nach Taiwan. Er wurde Physikdozent. Aber damals, während er in den USA studierte, waren viele seiner Lehrer ehemalige Kollegen von Oppenheimer. Dadurch hatte er Kernkraft gegenüber eine gewisse vorsichtige Haltung. 1986 passierte das Unglück von Tschernobyl. Dadurch gab es in Europa sehr viele Bewegungen gegen Atomkraft. In Taiwan überlegte man sich auch, sind unsere Atomkraftwerke sicher? Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Professoren haben eine gemeinsame Organisation gegründet, die hieß Taiwan Huanbao Bao Hu Lianmeng, Taiwan Allianz für Umweltschutz. Das war die erste landesweite Umweltorganisation in Taiwan. Sie waren gegen die Nutzung von Atomkraft zur Stromerzeugung. Weil das Gelehrte waren, haben sie auch eine eher wissenschaftliche Sprache benutzt. Sie haben über die Risiken von Kernkraft geredet, über den Reaktorfall von Three Mile Island, Tschernobyl. Dafür sind sie in die Dörfer in der Nähe von Atomkraftwerken gegangen, um über diese Sache zu informieren. Die Bewohner sollten wissen, Kernkraft ist nicht so sicher, wie von den Regierungsbeamten gesagt wird. Es gibt einige Risiken, es könnte radioaktive Verschmutzung auftreten. Langsam wurden in vielen dieser Dörfer Initiativen gegen Atomkraft gegründet. Im Norden Taiwans entstand die Gung Liao, eine derartige Initiative. Das war so um das Jahr 1988 herum. Also gibt es die Anti-Atomkraft-Bewegung in Taiwan seit ungefähr 38, 40 Jahren.
Denkst du, man kann die Anti-Atomkraft-Bewegung in Taiwan in unterschiedliche Abschnitte unterteilen?
Wir haben gerade dieses Jahr ein Buch veröffentlicht. Das ist das erste Buch über die Geschichte der Anti-Atomkraft-Bewegung in Taiwan. In diesem Buch haben wir die Anti-Atomkraft-Bewegung in Taiwan in unterschiedliche Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt ist von 1945 bis 1986. Damals hat Taiwan angefangen, Kernkrafttechnologie zu erkunden. Bis 1985 wurden nach und nach die Kernkraftwerke 1, 2 und 3 fertiggestellt. Gleichzeitig wollte Taiwan aber auch noch ein viertes Kernkraftwerk bauen. Man musste dann einen Ort dafür auswählen und wählte dann Gung Liao im Norden. Damals, von 1986 bis 1994, hat die vorhin erwähnte Allianz für Umweltschutz angefangen, vor Ort zu informieren. Dadurch wussten viele Menschen, dass es Risiken gibt und die Bewegung hat an Fahrt aufgenommen. Zum Beispiel wurde jährlich eine Anti-Atom-Demonstration organisiert. Und Menschen wurden sogar zur Wahl aufgestellt, um im politischen System gegen Atomkraft zu kämpfen. Von 1994 bis 1999 hatte man einen Ort für das Atomkraft 4 bestimmt und wollte mit den Bauarbeiten anfangen. Damals hat sich die taiwanische Gesellschaft auch langsam angefangen, auf dieses Thema zu fokussieren und zu sagen, warum brauchen wir Atomstrom? Diese Diskussion gab es langsam immer mehr. Die Kuomintang und die damals gerade erst gegründete Demokratische Fortschrittspartei, die haben auch diskutiert, ob Atomstrom sicher ist. Damals war die Diskussion noch recht rational. Eine besondere Sache in Taiwan ist, dass der erste gegen Atomkraft gerichtete Gesetzesvorschlag von der Kuomintang eingebracht wurde. Die Kuomintang hatte früher 55 Abgeordnete. Als man das Atomkraftwerk 4 bauen wollte, haben sie gemeinsam einen Gesetzesvorschlag eingebracht, erstmal den Bau zu verschieben. Der Hauptgrund dafür waren die wirtschaftliche Effizienz, weil Atomstrom sehr teuer ist. Außerdem hat Atomkraft Risiken. 2000 begann dann ein neuer Abschnitt, der von 2000 bis 2008 ging. Damals war Chen Shui-bian von der Demokratischen Fortschrittspartei Präsident. Nach seinem Amtsantritt hat er gesagt, dass man nicht weiter Atomkraftwerke bauen sollte und auch nicht das geplante Atomkraftwerk 4 bauen sollte. Als er sein Amt dann antrat, sah er sich mit einem sehr ernsten Problem konfrontiert. Er hatte eine Minderheitsregierung, die Demokratische Fortschrittspartei hatte keine Mehrheit im Parlament. Also musste er mit der Kuomintang einen Kompromiss finden. Damals war es sein Premierminister, der verkündete, dass man den Bau des Atomkraftwerks 4 stoppen wolle. Allerdings gab es damals einige rechtliche Probleme, weil das Budget für Atomkraft 4 schon festgelegt worden war. Es gab einen Konflikt darüber, ob ein Premierminister ein bereits festgelegtes Budget nicht ausführen dürfe. Das ging von 2000 bis 2004 immer hin und her. Zuletzt wurde die Arbeit am Atomkraft 4 eingestellt und dann wieder aufgenommen, wieder eingestellt und wieder aufgenommen. Das war eine Stagnationsperiode der Anti-Atomkraft-Bewegung. Wir haben gesehen, wie ein Politiker, der gegen Atomkraft war, keine Möglichkeit hatte, diese Politik durchzusetzen. 2008 kam Präsident Ma Ying-jeou an die Macht. Er wollte, dass Atomkraft 4 gebaut wird. Zwischen 1999 und 2008 wurde es nie fertig gebaut. Auch nicht bis 2011, als sich das Atomunglück von Fukushima ereignete. Das hat damals die taiwanische Gesellschaft stark erschüttert und die stärkste Welle der Anti-Atom-Bewegung ausgelöst. 2014 sind 220.000 Menschen auf die Straße gegangen und schlussendlich hat Präsident Ma Ying-jeou 2014 den Baustopp für Atomkraftwerk 4 verkündet. Bis heute wurden die Bauarbeiten nicht mehr aufgenommen. Man kann die Anti-Atomkraftbewegung also in diese Abschnitte unterteilen.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge Taiwan in Bewegung angekommen. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit den Protestmethoden der taiwanischen Anti-Atomkraftbewegung. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller im Interview mit Lin Zhengyuan.
Und nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Obwohl Taiwan in den letzten Jahren viel mehr internationale Aufmerksamkeit gewonnen hat, liegt das Land in vielen Bereichen immer noch am Rande der internationalen Gemeinschaft. So ist Taiwan nicht nur kein Mitglied zum Beispiel der UN oder der Weltgesundheitsorganisation, sondern es wird zum Beispiel seinen Politikern oder Journalisten oft schwierig gemacht, an solchen Organisationen überhaupt teilzunehmen oder aktiv zu werden. So muss Taiwan oft zu anderen Mitteln greifen, um sich in die internationale Gemeinschaft zu integrieren. Eine Möglichkeit sind Taiwans Unternehmen. TSMC oder Foxconn sind heute sicherlich den meisten Menschen ein Begriff. Doch dazu kommen hunderte von kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die oft nicht nur international tätig sind, sondern in vielen Branchen auch eine wichtige Rolle spielen. Damit das so bleibt bzw. noch ausgebaut wird, ist es für die taiwanische Wirtschaft bzw. für die Unternehmen essentiell, über die Grenzen hinaus zu denken und zu arbeiten. Und mit Grenzen sind damit nicht nur Landesgrenzen, sondern auch Branchengrenzen gemeint. Ein Unternehmen, dessen Mission es ist, grenzüberschreitende Verbindungen und branchenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern, ist Anker Asia bzw. Anker Taiwan. Zu den vielen Veranstaltungen und Aktivitäten von Anker Asia und Gründerin und CEO Elisa Chiu gehört auch der sogenannte jährlich stattfindende Anker Innovation Summit. Ich nahm schon wie 2023 auch 2024 am Anker Innovation Summit teil. Der Anker Innovation Summit 2024 fand Mitte Dezember an einem historischen Ort auf dem Campus der National Taiwan University statt. Tatsächlich zufällig das gleiche Gebäude, in dem auch die erste Gruppe von Studenten des STIPT, des Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan, im März 2024 offiziell empfangen wurde. Getreu der Mission von Anker Asia, grenzüberschreitende Verbindungen und branchenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern, befasste sich der diesjährige Summit mit einer Vielzahl von Themen, darunter KI und menschliches Wohlergehen, Innovation in der Halbleiter- und traditionellen Industrie, Mobilität der Zukunft, Risikokapital für Unternehmen, Lektionen aus Sport und Wirtschaft sowie die Überschneidung von Kultur und Wirtschaft. An der Veranstaltung nahmen 12 renommierte internationale Redner teil und es war ein volles Haus mit angesehenen Branchenführern, Investoren und Innovatoren. Der Summit begann mit einem Gespräch zwischen Alex Leo, CEO der MyCoin Group, und Jay Shen, Managing Director der Asia Automotive OEM Group von Garmin. Kleiner Einwurf, Garmin ist den meisten sicherlich ein Begriff, doch wussten Sie, dass sich der Firmenname Garmin aus den Vornamen der Gründer von Garmin ableitet? Gary Burrell aus den USA und Gao Min oder Min Gao aus Taiwan. Doch zurück zum Gespräch, das aufkommende Trends in den Bereichen Elektrofahrzeuge und Kryptowährung untersuchte und einzigartige Perspektiven auf Geschäftsstrategien und innovative Führung bot. Die beiden Sprecher, beides begeisterte Sportler, ließen sich vom Sport inspirieren und zeigten auf, wie Lektionen in Sachen Widerstandsfähigkeit, Vision und Strategie Grenzen überschreiten und Branchen prägen. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Grundsatzrede von Mio Suzuki, Direktorin für fortschrittliche Technologie bei Track Bicycle, die zum ersten Mal Taiwan besuchte. unter dem Titel How a 50-Year-Old Bike Company Embraces Cutting-Edge Technologies, von eingebetteter KI bis hin zu Spatial Computing, forderte Suzuki die Fahrradindustrie auf, einen zukunftsorientierten Ansatz zu wählen. Sie stellte Fahrräder als Unterhaltungselektronik der nächsten Generation vor und plädierte für stärkere Partnerschaften mit Halbleiter- und Hightech-Unternehmen, um Innovationen voranzutreiben. Später nahm Suzuki an einer Podiumsdiskussion über den Wandel der traditionellen Industrie teil, die von Catherine Xu, Head of Content bei Gobi Partners und ehemalige Senior Reporterin bei TechCrunch, moderiert wurde. Das Panel brachte Frida Peitia-Leo, Vice President of Tech-Enabled Logistics bei Ally Logistic Property, und Jackie J.K. Yuen, Direktor bei Convolve Ventures, zusammen, um zu erkunden, wie Pioniertechnologien und Kapital traditionelle Sektoren revolutionieren, mit Einblicken in die Logistik- und Textilindustrie. An der Sitzung über künstliche Intelligenz nahmen Jill Shi, Taiwan General Manager bei Andrew Ng KI Fonds, und Tiffany Wang, Beraterin des KI Incubators Inception Studio im Silicon Valley und ehemalige Partnerin bei MS&AD Ventures, teil. Unter der Moderation von Zegar Zheng, CEO von iKala, wurde aufgezeigt, wie weltweit führende Unternehmen KI nutzen, um positive soziale Auswirkungen zu erzielen, Geschäftsmodelle neu zu definieren und einzigartige Möglichkeiten für Taiwans Innovationsökosystem zu erschließen. Das Summit endete mit einer fesselnden Diskussion mit dem Titel Play, Build, Co-Create – Kultur als Strategie. Royce Hong, Vorsitzender von Panasonic Taiwan, und Grace Zhong, CEO der Hong Foundation, auch Mitbegründerin von X-Range Architecture und Design, teilten sich die Bühne in einem seltenen gemeinsamen Auftritt. Sie untersuchten die Synergien zwischen Kunst, Architektur, Startups, Technologie und etablierten Unternehmen und betonten die Rolle von Kulturanpassungslebenszyklen für den gesellschaftlichen Fortschritt. Ihre Diskussion unterstrich auch das Potenzial von Kreativen als Visionäre, die Branchentrends beeinflussen und kommerziell tragfähige Innovationen inspirieren. Elisa Chiu, CEO und Gründerin von Anker Asia und Kuratorin des Summits, zeigte sich sehr zufrieden.
Technologie, Kapital und Kultur sind die drei Säulen von Anker Taiwan seit unserer Gründung. Mit diesem jährlichen Gipfel wollen wir die Möglichkeiten der gemeinsamen Schaffung von Ökosystemen und die Bedeutung der Vordenkerrolle feiern und eine Plattform für sinnvolle Verbindungen und handlungsorientierte Gespräche schaffen, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Für mich und Anker Asia ist der Anker Innovation Summit mehr als nur eine Veranstaltung. Er ist ein Manifest, eine Aussage und ein Erlebnis. Als Gestalter eines Ökosystems strebe ich danach, Räume zu schaffen, denen Visionäre und Changemaker vertrauen, sinnvolle Botschaften durch durchdachte Themen zu vermitteln, Experimente zu fördern und glückliche Fügungen zu schaffen, um gemeinsame Kreationen zu ermöglichen.
Auch Miu Suzuki, Rednerin und Panelteilnehmerin, war begeistert.
Was für ein unglaublicher Nachmittag beim 2024 Anker Innovation Summit. Ein großes Lob an Elisa Chiu und das gesamte Organisationsteam für die Gestaltung einer so inspirierenden und intellektuell anregenden Veranstaltung. Es war eine absolute Ehre, daran teilzunehmen und so viele brillante Köpfe und talentierte Branchenvertreter zu treffen.
Auch Catherine Xu, Head of Content bei Gobi Partners, die eine der Paneldiskussionen moderierte, war voll des Lobes.
Diese Woche moderierte ich beim Anker Innovation Summit von Anker Asia bzw. Anker Taiwan eines meiner bisherigen Lieblingspanels. Ich hatte die Gelegenheit, Technologen aus drei Branchen zu befragen, die schon seit Hunderten oder gar Tausenden von Jahren existieren, wie sie sich durch Frontier Tech verändern. Jackie J.K. Yuen von Convolve Ventures, der Tessellation Group, sprach darüber, wie KI die ESG-Praktiken in der Textilindustrie verbessert. Miu Suzuki berichtete über die Rolle, die KI, räumliche Datenverarbeitung und kleine Sprachmodelle bei vielen Tätigkeiten von Track Bicycle spielen. Peitia Liu erzählte uns, wie KI die Lagerhäuser der nächsten Generation von Ally Logistic Property antreibt und so einen reibungsloseren Ablauf der Lieferketten ermöglicht. Hier ist ein Beispiel aus unserer Diskussionsrunde. Die Tessellation Group hat maschinelles Sehen eingeführt, um Strickwaren auf Fehler zu prüfen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter nicht mehr ständig auf das Material schauen müssen, eine Aufgabe, die oft zur Ermüdung der Augen führt. Vielen Dank an die nette und liebenswürdige Elisa Cho für die freundliche Einladung zu der Veranstaltung. Ich habe mich sehr gefreut, Freunde aus dem taiwanischen Tech-Ökosystem zu sehen und neue zu treffen.
Soweit vom Anker Innovation Summit 2024, organisiert von Anker Asia. Ich bin sicher, wir werden auch demnächst etwas mehr von Elisa Cho, Gründerin und CEO von Anker Asia, hier bei Radio Taiwan International hören. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.